In der Mitte des kleinen Raumes über dem Mittelmeer mit Blick auf die griechische Sonne, in dem sich akustisch griechische Gesänge mit Liedern von Britney Spears vermischen, dort thront die über 2 Meter hohe Statue des griechischen Sonnengottes Apollo. Er spielt die Kitarre, also eine Vorstufe der heutigen Gitarre, und um deren Hals windet sich eine sehr lebensecht wirkende gelbe Schlange. Das sind Eindrücke aus der aktuellen Jeff Koons-Ausstellung Apollo auf der griechischen Insel Hydra. Der US-amerikanische Künstler, ja einer der teuersten der Welt, will mit dieser neuen Ausstellung eine Verbindung schaffen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Warum genau jetzt, wie er das auch anstellt und was die Insel Hydra damit zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Diese griechische Insel Hydra ist ja wirklich ein totaler Sehnsuchtsort, auch eine Künstlerexklave, ganz nah an Athen dran. Und genau dort hat jetzt Jeff Koons, dieser Weltstar, seine Ausstellung Apollo eröffnet. Und Monopolredakteurin Silke Hohmann war bei der Eröffnung von Koons Ausstellung dabei. Und warum sie findet, dass man dort nochmal eine ganz neue Seite von Jeff Koons kennenlernen kann, darüber sprechen wir jetzt mit ihr und auch mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr, die die ganzen Hintergrundinfos zu Jeff Koons an der Hand und im Kopf hat. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Das Werk von Jeff Koons, das ist ja, wird ja auch viel kritisiert, weil es ja so ständig changiert eigentlich zwischen Kunst und Kitsch. Also jeder kennt wahrscheinlich diese 2 bis 3 Meter hohen polierten Edelstahlskulpturen, Ballon-Dogs, die eigentlich aussehen wie diese Luftballon-verknoteten Hunde, die man oft auf Jahrmärkten oder in Vergnügungsparks findet. Und in der Ausstellung auf Hydra, da arbeitet er jetzt ja vor allem mit antiken Darstellungen und Symbolen. Ist das jetzt alleine schon so gänzlich neu für ihn? Also erleben wir da einen ganz neuen Jeff Koons?
Also die Koons hat sich ja schon oft auch mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Also das heißt, auch interessanterweise hat er sich auch schon oft mit so Kunsthandwerk auseinandergesetzt. Er hat ja zum Beispiel jahrelang in München gewohnt, weil er in Bayern gefunden hat, dass die Leute so toll schnitzen können und er dann da so Schnitzbilder gemacht hat und so. Also ich glaube, dass das passt schon zu dem, was er sonst so gemacht hat. Also die ich finde ja Koons einen total interessanten Fall irgendwie, weil also wir sind ja alle schon seit langer Zeit irgendwie verfolgt und sozusagen Jeff Koons, er ist immer wieder wirklich seit 10, 15 Jahren ist er praktisch in den Charts. Er gehört zu den 3 teuersten Künstlern. Das ist er, Basquiat und Christopher Wool sind immer da, sind immer ganz oben in den Charts. Und man und wenn man auf eine Messe geht, guckt einem irgend so ein blank poliertes Ding von ihm an und man fragt sich immer, warum eigentlich? Also was ist eigentlich an Jeff Koons so interessant? Oder warum ist der so erfolgreich? Und wenn man so ein bisschen dass er so ein bisschen schlecht gelaunt anschaut, dann denkt man, naja, weil er praktisch den Kapitalismus spiegelt in seinen Bunnies, die dem teuersten Kunstwerk der Welt. Aber man kann eben auch sagen, weil der das ganz gut schafft, einfach diese kapitalistische Gegenwart, in der wir leben, in so eine Art Post-Warhol-Move eigentlich in seine Kunst zu bringen. Und das ist halt immer, da geht es halt immer um die Verbindung zwischen High und Low und auch darum, Leute mitzunehmen sozusagen. Also dem Motto Kunst zu machen, was jeder versteht hoffentlich. Wobei, ich sage, manchmal bin ich auch an der Grenze dessen zu verstehen, warum eigentlich jetzt gerade dieser Bunny so teuer ist. Silke, was sagst du dazu?
Warum ausgerechnet der Bunny so teuer ist? Also lange war ja der Pudel das teuerste Ding, dieser blinkende, verknotete Luftballonpudel, der ist natürlich total attraktiv. Ich mochte den Bunny immer viel, viel lieber und irgendwann wurde der dann auch, glaube ich, als das großartige Ding erkannt, das er irgendwie ist. Es geht natürlich darum, irgendwie die Banalität und die Erhabenheit irgendwie miteinander zu verstricken. Also das wirklich scheinbar Wertlose so hoch zu jazzen, aufzupusten im wahrsten Sinne des Wortes und wirklich auch handwerklich perfekt mit einem totalen Materialfetischismus so aufzuarbeiten und als große Skulpturen hinzustellen, dass man irgendwie berührt ist, wie auch immer, ob das über die Farbe ist, ob das über die Spiegelung ist, ob das über das Wiedererkennen geht, ob das das Heitere ist, was fast alle seine Arbeiten haben. Es gibt irgendwas, das einen anspricht und dass man irgendwie, ich glaube, es hat viel mit diesem Wiedererkennen zu tun, was ich gerade sage. Das müssten vielleicht mal Psychologen untersuchen. Ob das alles neu ist, was er jetzt gemacht hat? Ich finde ja und nein.
Mhm. Weil du hast ja auch gesagt, ne, also er fügt so mit dieser Ausstellung seinem Schaffen eine neue Seite hinzu. Also kannst du das nochmal erklären, welche Seite das für dich ist und warum die jetzt auch spannend ist für die Welt?
Also du hast das vorhin ja schon ziemlich gut beschrieben. Es ist ein kleiner Raum. Das ist auch neu. Normalerweise füllt er so das Whitney Museum oder irgendwelche anderen riesengroßen Kunstmuseen auf der ganzen Welt. Und jetzt ist es wirklich ein kleiner Steinraum auf der Insel Hydra, den er aber irgendwie schafft, ganz bombastisch anzufüllen mit dieser griechischen Apollo-Figur, die im Original im British Museum in London eigentlich steht. Er hat sie aber bunt angemalt, anmalen lassen von seinem Studio, und zwar so, wie das früher in der Antike tatsächlich gemacht wurde. Das ist eine gar nicht mal so neue Erkenntnis, aber eine, die sich erst so langsam auch wirklich durchsetzt, dass die Skulpturen der Antike nicht dieses edle weiße Marmor waren, wie die wir, das wir jetzt so aus den Museen kennen, sondern das war knallbunt. Der hat also wirklich so gelbe Haare, pinke Haut und total farbige Umhänge, und alle Beigaben, die es dann noch gibt, sind wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Und das ist ein irritierender Moment, denn man verbindet mit dem Bunten und, wie du auch sagtest, die Schlange, die sich dann da auch tatsächlich bewegt per Robotik. Man verbindet damit eigentlich ja eher so eine Art Unterhaltungskultur oder Vergnügungspark, wie du auch schon sagtest, oder Disney World oder Las Vegas. Aber wenn man plötzlich sich vergegenwärtigt, nee, das sah schon so aus, das war so gemeint ursprünglich. Und dieses Weiße, dieses scheinbar Erhabene, dieses scheinbar Edle, das ist eigentlich einfach nur eine Frage des Materialverschleißes, weil die Farbpigmente sich über die Jahrtausende einfach sind, die verschwunden, wurden abgewaschen oder sind durch Witterung irgendwie weggegangen. Und das ist irgendwie schon eine ziemlich aufregende Sache, finde ich. Und ich finde es toll, dass Jeff Koons sich dieser Spezialität sozusagen der Kulturgeschichte so widmet und sagt, okay, hey, groß und bunt, das ist doch meine Abteilung. Dann stelle ich doch mal so einen Apollo dahin.
Und das Neue, würdet ihr sagen, ist jetzt dieses, ich nenne es mal einfach Aufklärerische?
Ich glaube, dass dieses Aufklärerische, weiß ich nicht, ob er sich selbst als Aufklärer sieht, aber ich glaube, er hat einfach gespürt, dass hier eine Zusammenführung von vermeintlich bunt und wertlos und gleichzeitig kulturell total wertvoll, erhaben und wichtig sich so toll trifft. Und ich glaube, dass das schon immer sein Thema war und dass er da jetzt plötzlich sieht, okay, ich habe eigentlich die Antike als Zeugin. Ich kann hier das machen, was ich schon immer mache, auf griechischem Boden auch noch. Und plötzlich wird das eigentlich unangreifbar ist nie irgendwas, aber es steht auf einmal sehr, sehr fundiert da. Und es ist auch tatsächlich mit kunsthistorischen Referenzen gespickt, die alle total Hand und Fuß haben. Denn genau wie Jeff Koons ein Materialfetischist und wirklich ein hundertprozentiger Handwerker ist oder mit einem hundertprozentigen handwerklichen Anspruch, genauso ist er auch in der Recherche und in seinem Wissen. Diese ganzen Details, die er da diesem Apollo beigegeben hat, und diese ganzen Querverweise auch wieder auf die Popkultur. Zum Beispiel hängen da ein paar Nike-Turnschuhe, die sind aber Bronzeskulpturen, sehen aber so aus, als wären sie irgendwie aus dem Sneaker-Store. Fantastisch, also wirklich total täuschend, echt. Nike, auch eine Göttin und so weiter. Also er setzt da so Querverweise auch immer von High zu Low, so wie er das eben schon immer gemacht hat. Und all diese Dinge sind absolut fundiert, auch wenn es aussieht nach, hier bedient sich einer irgendwie überall. Das stimmt auch, aber es ist auch alles irgendwie belegbar.
Ich finde, das passt ja auch zu dem, was Kunz sozusagen sein ganzes Werk aufgebaut hat. Das ist ja immer so ein bisschen konzeptuell, aber so, dass man es gerade noch so gut ertragen kann. Also er bezieht sich ja auch immer auf Sachen. Also es war ja eigentlich, also mein Lieblingswerk von Kunz ist ja eigentlich sind ja diese frühen Basketbälle. Also es gibt so einen Basketball, der in so einer Wasservitrine so schwebt, obwohl man eigentlich denkt, der müsste jetzt entweder untergehen oder hochploppen, tut er aber nicht. Das ist irgendwie physikalisch kompliziert, aber er hat hingekriegt. Und das hat Kunz in den 1980er Jahren gemacht, als alle anderen eigentlich so fette Sachen gemalt haben. So. Und das war halt dann eigentlich damals schon eher so eine reduzierte Geste und es war halt so ein bisschen konzeptuell, gleichzeitig aber total, also kann man so total sich zu verhalten. Also das trifft einen sofort so nach dem Motto, ja, Basketball kennen wir ja, also gerade aus der amerikanischen Kultur kommt irgendwie, für die Amerikaner ist es so ein total alltägliches Ding. Also das heißt, er schafft das halt immer so ein bisschen konzeptuell zu sein und gleichzeitig total zugänglich. Und dazu passt dann jetzt auch wieder diese wirklich ganz klar kunsthistorische Referenz, die aber überhaupt nicht wehtut, sage ich mal. Also die wirklich, wie Sig gesagt, dann halt sein Konzept von Kunst kann ruhig bunt sein, Kunst kann uns irgendwie Freude bereiten, die das dann stützt. Und deswegen passt das eigentlich auch wirklich ganz, ganz gut ja in sein Werk.
Also ich dachte auch gerade, es ist so ein bisschen entgegen der schnellen Bewertung. Also es biedert sich so ein bisschen an für eine schnelle Bewertung. Und das ist bestimmt auch bei manchen Leuten so, vielleicht auch bei den Kritikern, will man jetzt nicht unterstellen, aber könnte auf jeden Fall sein, dass vielen Leuten das immer so ein bisschen zu platt wirkt. Und wenn man dann aber so tiefer gräbt, dann finde ich, ja, steckt da halt irgendwie sehr viel drin. Und man hat so das Gefühl, es geht gerade genau darum, nicht immer auf der Oberfläche sofort zu bewerten, sondern so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, was weiß man denn eigentlich so über ihn privat? Also wie auch so sein Werdegang ist, wo er eigentlich so herkommt? Also wie er auch so zu dem gekommen ist, sage ich mal, zu seinem inneren Treiben oder seinen Anliegen, die er jetzt heute auch in seiner Kunst so manifestiert.
Also da biografisch kann man sich da ja auch immer so ein bisschen raussuchen, was in das eigene Bild von Kunz passt, finde ich so. Also zum Beispiel, dass er mal Broker war und an der Börse gearbeitet hat, das also nur kurz, aber immerhin. Und das stützt natürlich dann die These von der ist halt so ein totaler Kommerztyp irgendwie und sein Vater hatte so ein der hatte ein Möbelhaus und das passt auch so ein bisschen, wo man so denkt, okay, es geht so um die Oberfläche, also es geht darum, Sachen irgendwie gut zu inszenieren und das muss gut aussehen und man kann gut verkaufen. Also manche sagen ja auch, er sei wie so ein Autoverkäufer, so sein Autoverkäufer lächeln. Das ist so das eine, aber auf der anderen Seite ist das ja auch wieder ein Klischee. Also ich meine, Kunz hat ja auch so Phasen irgendwie, also am krassesten war ja, glaube ich, seine Cicciolina-Phase, da war er mit einer Italienerin zusammen, die ein Pornostar war, später ins Parlament gegangen ist und da hat er sich selber dann zusammen mit ihr in so Sexszenen inszeniert und ist dann auch ganz viel ins Gym gegangen, um dabei auch gut auszusehen und so. Und das war aber dann auch wieder so eine Phase, die war dann irgendwann abgeschlossen und dann war er eher so ein bisschen esoterisch, also so ein bisschen so, also ging es eher um das Innere. Also es ist schon sehr interessant, wie das immer so hin und her geht bei ihm. Mhm.
Also auch da changiert es zwischen Kitsch und Kunst, zwischen Tiefe und Oberflächlichkeit. Nochmal vielleicht auf jetzt die Ausstellung auf Hydra zu sprechen zu kommen. Also Hydra ist ja schon, finde ich, so ein spannender Ort. Ich wollte tatsächlich auch schon ein paar Mal hin. Also man kann fast so sagen, so der letzte Zufluchtsort vor der modernen Welt. Also es gibt da keine Autos, keine Werbung, keine Satellitenschüsseln, Golfplätze, all das, was es sonst so in den in den Mittelmeerregionen und überhaupt überall dort, wo es Leute hinzieht, so gibt. Und auf der anderen Seite ist es jetzt ja, dass der Ausstellungsort auch schon so ein bisschen spannend ist. Es ist ja ein ehemaliges Schlachthaus. Und Silke, du hast es auch schon gesagt, das ist ja wirklich nur sehr reduziert, also irgendwie fast nur der eine Raum. Warum jetzt genau dort? Also wie sehr ist die Ausstellung auch inhaltlich mit genau diesem Ort verbunden?
Jeff Kunz Basketball, den Elke schon beschrieben hat vorhin. Total Equilibrium heißt die Arbeit. Die wurde in den 80er Jahren von einem griechischen Industriellen gesehen in einer Galerie in New York und gekauft. Und das war der Grieche Dakis Ioannou, es war sein erstes Kunstwerk. Er ist inzwischen einer der allergrößten, wichtigsten Sammler für zeitgenössische Kunst. In Athen lebt er und er hat diesen Jeff Koons Ball einfach gekauft, ohne groß zu. Es hat ihm einfach gefallen. Er hat gesagt, ja, das erinnert mich irgendwie an antike Skulpturen aus meiner Heimat Griechenland. Und so entstand nicht nur eine großartige Sammlung von Gegenwartskunst, sondern auch eine Freundschaft zu Jeff Koons. Und Dakis Yuanou hat seitdem sich immer wieder auch fürs Ausstellen seiner Sammlung engagiert und hat irgendwann vor 15 Jahren ungefähr sich darum bemüht, auf Hydra, wo er ein Ferienhaus hat, ein stillliegendes Schlachthaus in einen Kunstort zu verwandeln. Es hat ein bisschen gedauert, weil die Denkmalauflagen auf Hydra sind sehr, sehr streng. Kein Haus darf abgerissen werden, keins darf neu gebaut werden. Alles ist irgendwie auf Erhalt genau dieses Zustandes ausgerichtet, den du gerade beschrieben hast, Sarah. Und seitdem macht er dort hochkarätige Ausstellungen mit internationalen Künstlern. Maurizio Cattelan war schon da, Matthew Barney, Elizabeth Payton. Und ja, die Kunstwelt, insbesondere die US-amerikanische Kunstwelt, liebt es, kurz nach der Art Basel immer diesen kleinen Abstecher nach Hydra zu Dakis zu machen, um seinen Vernissagen beizuwohnen. Das ist auch alles immer so ein bisschen so getimt, dass wenn dieser ganze Tross aus den USA auf die Art Basel reist, dann einfach noch kurz, manchmal ist auch noch Venedig dazwischen. Man macht dann so Europe in a week. Und ja, das, da ist Hydra natürlich ein fantastischer Ort dafür, gerade weil eben diese Ursprünglichkeit, die jetzt auch natürlich auf eine Art künstlich erhalten wird, eben so einzigartig ist und das letzten Endes auch, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es hat auch schon was von einer fast wieder Disney-haften Natürlichkeit und Ursprünglichkeit dort, wenn dann da die teuren Rimowa-Koffer von Mauleseln in die Hotels getragen werden, hat das schon eine gewisse, ja, ist das schon irgendwie ein ganz sprechendes Bild so für diese ganze Szenerie. Und dieser kleine Raum ist natürlich für jemand, der sonst Museen füllt, auch eine tolle Herausforderung gewesen. Einerseits ist es natürlich mit dem Blick übers Meer und der untergehenden griechischen Sonne und so einfach ein perfektes Szenario für so eine Installation. Und andererseits hat er natürlich diese ganze griechische Kunstgeschichte quasi, also das ist ja auch der Ort, auf den er sich bezieht. Also es ist auf eine Art auch so site-specific, wie es immer heißt. Und natürlich ist es auch eine Feriendestination für die Kunstwelt. Und es gibt eine ganze große Reihe von Leuten aus der Kunstwelt, Galeristinnen, Galeristen, Museumsdirektoren, ehemalige Documenta-Kuratoren und so weiter und so fort, die dort Häuser haben. Auch Künstler sind schon immer auf Hydra gerne gewesen und haben sich dort angesiedelt. Und nicht nur die, auch Popstars im Übrigen.
Und sehr lustig ist und auch Elke. Da die ganzen Yachten, genau, die Yachten, man kann auch immer Yachten spotten und die Yacht von Dakis Yuanou, die ist halt von Koons gestaltet und das heißt, dass er dann also nicht nur die kleinen Werke in Slaughterhouse hatte, sondern dass er ein sehr, sehr großes Werk auch noch dann im Wasser liegen hatte, sodass sich das ganz gut ergänzt.
Und was würdet ihr jetzt sagen? Also für jemanden, der jetzt vielleicht die Reise antreten würde aus Deutschland oder zumindest aus Nicht-Griechenland, würdet ihr sagen, das lohnt sich jetzt, sich da auf die Reise zu machen? Oder ist es dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, vielleicht nicht selbstreferenziell, aber so doch ein bisschen so, so innerhalb der Blase, so Silke, wie du es schon gesagt hast, so für diesen ganzen Kunstbetrieb, man macht das jetzt? Oder würdet ihr sagen, dass auch Leute, die sich vielleicht ja schon mal ins Flugzeug setzen, um eine große Ausstellung eines großen oder Lieblingskünstlers sich anzugucken, dass das auch für die geeignet wäre? Oder ist das dann doch vielleicht, ja, mir fällt nicht der richtige Begriff dafür ein, aber ist es dafür dann doch schon ein bisschen zu spezifisch?
Also um sich jetzt eigens für den Apollo auf die Socken zu machen nach Hydra, würde ich sagen, gibt inzwischen auch so viele gute Kanäle, über die man sich da informieren kann, wie das da aussieht und so. Aber wenn man drinsteht, ist es wirklich überwältigend. Ich kann das jetzt nicht so eindeutig beantworten, aber in dieser Arbeit drin zu stehen, es gibt ja noch Wandmalereien, die dazu gehören und ganz viele Details und dann dieser irre Soundtrack wirklich von Led Zeppelin über antike griechische Melodien bis hin zu Oasis, Don't Look Back in Anger, all das kommt Britney da Spears. Zusammen. Mhm. Genau, alles kommt da zusammen zu einem wirklich fast fiebertraumhaften Gesamtgemenge und das ist schon sehr speziell. Also ich würde sagen, um deine Reisefrage zu beantworten, wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall hingehen.
Elke?
Ja, ich glaube, der Apollo wird ja aber auch zu uns kommen. Also Jeff Koons arbeitet ja immer in Serien und ich schätze mal, dass da jetzt was losgeht und dass er natürlich wird er diese tolle Idee mit der bunten Antike und seinem eigenen Werk, diese tolle Kombination nicht für eine Ausstellung jetzt da entwickelt haben, sondern ich prophezeie, dass man demnächst noch mehr griechische Götter in bunt angemalt von Jeff Koons irgendwo sehen wird und dass aber auch das Thema selber, was ja wirklich auch sehr im Schwange ist, dass wir das auch noch mehr diskutieren werden. Also die Frage nach der Antike und warum eigentlich wir so lange so Probleme damit hatten, damit klarzukommen, dass unsere Götter eben nicht weiß waren. Also ich glaube, dass das einfach jetzt noch weitergehen wird und insofern muss man auch nicht traurig sein, wenn man es jetzt nicht schafft, da hinzufahren, sondern man kann sagen, okay, wir wissen, Jeff Koons hat da was Neues gestartet und das wird jetzt uns noch woanders ereilen.
Aber wer eben in der Nähe ist, ne, also wirklich, ich glaube, einmal pro Stunde fährt ein Schiff von Athen nach Hydra rüber, der kann sich bis zum 31. Oktober diese Ausstellung, diesen Fiebertraum, wie Silke es genannt hat, noch anschauen. Apollo im Slaughterhouse auf der griechischen Insel Hydra eben. Die Infos dazu packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes dieser Folge. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke und für die Hintergrundinfos natürlich. Nochmal vielleicht ein bisschen ein neuer Blick auf Jeff Koons.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ja, und jetzt ist es keine große Überraschung, dass wir auch in der nächsten Folge an diesem Thema dranbleiben, der bunten Antike. Weil das nämlich total spannend ist, wollen wir da in der nächsten Folge noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese Forschung an antiken griechischen und römischen Skulpturen. Es ist nämlich so, dass Ausgrabungen und schriftliche Überlieferungen nahelegen, dass wirklich nicht alle Skulpturen immer nur weiß waren, sondern sehr wohl auch farbig. Und warum das eigentlich interessant ist, was das bedeutet, das hört ihr hier in der nächsten Folge. Und natürlich könnt ihr neue Folgen von Kunst und Leben, diesem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin und Detektor FM, auch in der Detektor FM App hören. Und außerdem findet ihr uns bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts, Amazon Music und Spotify. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns vielleicht auch ein paar Sternchen gebt, uns einen Kommentar hinterlasst. Das ist die allereinfachste Art, unsere Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen. Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich an meine Kollegin Sarah-Marie Plikat, die hatte die Redaktion für die Folge. Mein Name ist Sarah Steinert, bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.